Weißt du, wenn man sich so die Geschichte der Gesellschaft ansieht, dann ist das ja oft wie so ein, naja, wie so ein wild wuchernder Wald. Also Dinge wachsen und verändern sich halt. Chaotisch, unvorhersehbar, aber irgendwie organisch.
Ja, absolut. Es passiert einfach.
Genau. Und dann, ab und zu, kommt halt jemand mit so einem Reißbrett und einem Geodreieck in diesen Wald gestapft und der sagt dann, also, ab heute wachsen die Bäume bitte nur noch exakt im rechten Winkel.
Und die Blätter fallen streng geordnet von links nach rechts, oder?
Ganz genau. Und also das ist ein ganz gutes Bild für das, was wir uns heute anschauen.
Das stimmt. Ein sehr ambitioniertes Reißbrett sozusagen. Es geht heute nämlich um einen brandaktuellen Text vom heutigen Tag, also dem 10. Juli 2026. Und der beschäftigt sich genau damit, mit dem Versuch, gesellschaftliche Rollen per Bauplan neu zu entwerfen.
Richtig. Wir sprechen hier über einen satirischen Essay, der wurde auf dem Blog Neuronensturm veröffentlicht.
Von Kurt Over.
Genau, von Wörl. Der Titel lautet Der genehmigte Mann. Und bevor wir da jetzt so richtig in die Details reinspringen, müssen wir eine Sache ganz klar auf den Tisch legen.
Das ist extrem wichtig, ja?
Damit du, der uns jetzt gerade zuhört, auch genau weißt, woran du bist. Dieser Text ist hochpolitisch und er ist extrem polarisierend.
Definitiv. Er nimmt nämlich ein aktuelles politisches Papier der Grünen ins Visier und das halt mit, ja, den schärfsten satirischen Werkzeugen, die die deutsche Sprache überhaupt so hergibt.
Ja, voll. Und unsere Rolle heute, das ist wirklich wichtig, die ist völlig unparteiisch. Wir machen uns hier weder die Position dieser Politikerinnen zu eigen, noch die des Satirikers.
Absolut nicht. Wir sind quasi nur hier, um das mal zu sezieren. Also die Argumente, diese rhetorischen Mechanismen und auch die tiefer liegenden Konflikte.
Genau. Wir wollen einfach verstehen, wie solche Debatten heute geführt werden. Okay, lass uns das mal aufdröseln. Du hast ja die Quellenlage genauer angesehen. Was war denn überhaupt der konkrete Auslöser?
Also der Auslöser, das war ein handfester demografischer Schock für Bündnis 90 Die Grünen.
Ein Schock. Inwiefern?
Naja, 13 Politikerinnen der Partei, also darunter echt prominente Führungsfiguren wie Franziska Brandner und Ricarda Lang.
Okay.
Die haben ein fünfseitiges, sogenanntes Männermanifest verfasst. Und der Grund dafür ist das Ergebnis der letzten Wahlen. Die Daten haben nämlich schonungslos offengelegt, dass über 25% der jungen Männer zwischen 18 und 24 die AfD gewählt haben.
Wow, warte, ein Viertel?
Ja, ein Viertel einer ganzen Generation junger Männer, die wandern zu einer rechtspopulistischen Partei ab. Und da brennen in den Parteizentralen der anderen Parteien natürlich sofort alle Warnlampen.
Ja, krass. Das ist ja eine gewaltige Wählerwanderung. Aber wenn ich mir die Reaktion darauf ansehe, dieses Manifest, das hat ja fast schon was von Krisenmanagement in der Wirtschaft, oder?
Wie meinst du das?
Naja, das klingt für mich so, als würde eine große Marketingabteilung plötzlich feststellen, oh Mist, unser Kernprodukt floppt bei einer extrem wichtigen Zielgruppe.
Ah, okay, ja.
Und die Reaktion ist dann so ein hastiges Brainstorming. Man wirft eine neue Rebranding-Strategie auf den Markt. Neues Etikett, neue Kampagne, um halt die Kunden zurückzuholen.
Ein sehr pragmatischer Vergleich, ja.
Aber mal ehrlich, wenn man die Satire jetzt mal kurz beiseite lässt, ist das nicht eigentlich ein völlig legitimer Vorgang?
Natürlich. In einer Demokratie ist es doch die Aufgabe von Parteien, auf veränderte Strömungen zu reagieren. Die müssen ja Wählergruppen, die sich abwenden, neue Angebote machen.
Eben. Warum stürzt sich der Autor da also so unerbittlich drauf?
Was hier wirklich faszinierend ist, Wörl attackiert in seinem Essay gar nicht das Das, er attackiert das Wie.
Okay, also die Art und Weise.
Genau. Er dekonstruiert, wie hier Politik gemacht wird. Er sagt quasi, dieses Manifest ist gar kein authentisches, offenes Angebot an junge Männer. Es liest sich eher wie so eine bevormundende Bedienungsanleitung.
Ah, verstehe.
Er hat da so eine richtig pointierte These. Er sagt, früher war der Mann für diese politischen Kreise ein Problem, heute ist er ein Projekt.
Ein Projekt. Okay, das ist ein starkes Wort. Weil Projekt impliziert ja irgendwie, dass da jemand von außen kommt und sagt, so, wir bauen dich jetzt mal um, bis du passt.
Exakt. Und genau diese Mechanik legt Wörl hier offen. Er argumentiert halt, dass die Politik sich hier in so eine Konstruktion flüchtet.
Weil echte Menschen zu kompliziert sind.
Ja, genau. Konstruierte Männerbilder sind viel bequemer als echte junge Männer. So ein theoretisches Bild auf 5 Seiten Papier, das widerspricht dir halt nicht.
Stimmt.
Ein echter junger Mann aus Fleisch und Blut mit eigenen Sorgen, wirtschaftlichen Ängsten oder, keine Ahnung, einem ganz anderen Weltbild, der widerspricht sehr wohl.
Das leuchtet absolut ein. Die Satire zielt also darauf ab, dass da gar kein echter Dialog gesucht wird, sondern nur eine Schablone entworfen wird, in die man sich pressen lassen soll.
Richtig.
Wenn die Prämisse der Satire also ist, dass hier so ein künstliches Projekt erschaffen wird, dann braucht das ja auch eine Ausgangslage.
Mhm.
Wie definiert dieses Manifest denn laut Wörl den Status quo? Also wie wird dieser alte Mann beschrieben, der jetzt offenbar so ein dringendes Update braucht?
Da bedient sich das Manifest laut Wörl zumindest einer massiven Geschichtsvereinfachung. Das ist schon fast absurd.
Inwiefern absurd?
Er bricht die Botschaft des Papiers auf einen Satz herunter, nämlich: Der Mann herrschte immer und er wollte immer nur Macht.
Okay, das ist aber sehr pauschal.
Total. Die gesamte Motivation der männlichen Hälfte der Weltbevölkerung wird einfach auf diesen einen dominanten Trieb reduziert.
Da erinnere ich mich an eine Passage im Text, wo er das super sarkastisch aufbricht. Er listet auf, dass es in der Geschichte ja eben nicht nur Eroberer gab.
Ja, die Passage ist großartig.
Er sagt da so Dinge wie, es gab ja auch Erfinder, die in ihren Werkstätten getüftelt haben. Oder Dichter, fürsorgliche Väter, engagierte Lehrer.
Ja.
Oder mein Favorit, den klassischen unscheinbaren Buchhalter. Der wollte vielleicht nie im Leben Macht ausüben und hat sich stattdessen jeden Abend vor seiner eigenen Ehefrau gefürchtet.
Genau der. Und die Pointe der Satire an dieser Stelle ist halt, in der Logik dieses Manifests müssen all diese differenzierten, harmlosen oder positiven Lebensentwürfe eigentlich nur eine clevere Tarnung gewesen sein.
Ernsthaft?
Ja, eine Tarnung.
Ja?
Ja, weil die ideologische Grundannahme lautet, Historie des Mannes ist durchweg toxisch.
Also giftig, ungenießbar, ein irreparables Relikt.
Exakt. Wörl zeigt auf, dass solche Manifeste die Realität extrem vereinfachen müssen. Wenn du die Geschichte in all ihrer Komplexität zulässt, dann funktioniert diese einfache Erzählung vom bösen Unterdrücker halt nicht mehr.
Das macht Sinn. Und wenn der alte Mann pauschal das Böse ist, dann ist der neue, am Reißbrett entworfene Mann quasi automatisch das einzig Richtige.
Logische Konsequenz, ja.
Dann lasst uns doch genau diesen richtigen neuen Mann mal anschauen. Wenn man sich die Passagen ansieht, in denen Wörl die Eigenschaften aus dem Manifest herausarbeitet, da baut sich ja ein Konstrukt auf, das in der Realität doch eigentlich sofort kollabieren muss.
Oh ja, das wimmelt nur so von Widersprüchen.
Zum Beispiel beschreibt er, dass dieser neue Mann durchaus stark sein darf. Das wird ihm sozusagen gnädigerweise zugestanden.
Mhm.
Aber, und das ist ein riesiges Aber, er darf mit dieser Stärke um Himmels Willen niemanden beeindrucken. Es soll bloß keine Überlegenheit ausstrahlen. Wörl formuliert das echt grandios.
Oh, ich weiß, was jetzt kommt.
Er sagt, am besten ist Stärke, die aussieht wie eine Entschuldigung. Ich meine, ernsthaft, wie soll das denn in der Praxis funktionieren?
Ja, das ist genau der Kern der satirischen Übertreibung. Aber sie zeigt einen wahren ideologischen Konflikt auf. Man versucht hier, traditionelle, irgendwie nützliche, männliche Attribute beizubehalten, aber sie gleichzeitig ihrer potenziellen Gefährlichkeit zu berauben.
Okay, also eine Art entschärfter Mann.
Ja, Wörle legt dar, dass das Manifest so eine Art Ninja-Führungskraft fordert.
Eine Ninja-Führungskraft?
Ja, der Mann soll Verantwortung übernehmen und führen, aber eben völlig geräuschlos. Niemand darf merken, dass er führt.
Ah, weil offene Führung als Dominanz interpretiert werden könnte.
Völlig richtig. Und Dominanz ist in dieser Vorstellungswelt die absolute Todsünde. Das absolute Tabu.
Okay, krass.
Und das führt dann laut Wörl zu einer tiefen ideologischen Skepsis gegenüber dem Erfolg an sich.
Erfolg ist auch böse.
Naja, Wörl arbeitet das sehr fein heraus. Wenn jemand erfolgreich ist, dann setzt das ja meistens Ehrgeiz voraus.
Logisch.
Ehrgeiz führt zu Wettbewerb. Und wer im Wettbewerb gewinnt, ist dominant. Also wird selbst der Erfolg in diesem Leitbild mit so vielen Auflagen versehen, dass er fast schon unerwünscht wirkt.
Das ist ja, als müsste man sein ganzes Leben mit angezogener Handbremse fahren.
Perfekt zusammengetasst.
Und das gipfelt dann in dieser herrlich überspitzten Beschreibung von dieser, ich nenne es mal, Achtsamkeitsroutine.
Oh ja, die Stelle ist herrlich.
Wörl schreibt da, der neue Mann müsse so eine Art emotionaler Hochleistungssportler sein. Er soll permanent weinen, reden, seine Gefühle reflektieren, Traumata aufarbeiten.
Alles kommunizieren, die Gefühle der anderen validieren?
Genau. Und das ist der Moment, in dem die Satire brillant zuschnappt.
Ja, denn nachdem der Autor diesen ganzen Berg an akademischem Therapiesprech aufgehäuft hat, fügt er einfach super trocken hinzu und danach soll er bitteschön noch kurz den Müll rausbringen.
Natürlich achtsam den Müll rausbringen.
Selbstverständlich achtsam.
Das ist so ein fantastisches Bild. Warum funktioniert dieser Bruch komödiantisch so extrem gut?
Weil er den fundamentalen Clash zwischen zwei völlig unterschiedlichen Welten entlarvt. Auf der einen Seite hast du dieses akademische, stark theoretisierte Ideal aus dem Politikseminar.
Diese ständige emotionale Reflexion.
Genau. Und auf der anderen Seite steht die profane, traditionelle Anforderung des Alltags an männliche Nützlichkeit. Der Mann soll der hyperreflektierte Therapeut seiner selbst sein, aber am Ende des Tages soll er trotzdem noch die handfesten Aufgaben erledigen.
Er soll funktionieren.
Ja. Die Satire zeigt, wie weltfremd das Konstrukt ist, weil es die harten Realitäten des Lebens einfach ignoriert.
Das ist eigentlich ein super Moment, um dich, der uns gerade zuhört, mal direkt anzusprechen. Wenn du diesen Spagat so hörst, also diese Erwartung, stark zu sein, ohne es zu zeigen, und emotional völlig transparent zu sein, während man trotzdem reibungslos funktioniert.
Mhm.
Wo begegnet dir das vielleicht in deinem eigenen Leben? Kennst du solche paradoxen Anforderungen aus deinem Umfeld, vielleicht im Beruf oder in Beziehungen?
Das ist eine super spannende Frage. Ist Führung ohne sichtbare Präsenz überhaupt denkbar?
Ja, eben. Das scheint mir fast unmöglich.
Und genau diese Fragen provozieren den nächsten Gedankengang des Autors. Wenn ein Manifest so viele detaillierte, ja fast unmögliche Verhaltensregeln aufstellt, dann gerät es zwangsläufig in Konflikt mit dem Begriff der Freiheit.
Ah, das Paradoxon der Freiheit. Das zerpflückt Wöll ja im nächsten Schritt so richtig genüsslich.
Ganz genau.
Er zitiert das Manifest ja mit der Behauptung, man wolle eigentlich, Zitat, keine Regeln aufstellen. Man wolle den jungen Männern nur Raum geben.
Ja, Raum geben. Klingt toll.
Und dann stellt er extrem trocken fest, dass auf diese Ankündigung exakt 4 Seiten folgen, die nichts anderes tun, als super kleinteilige Regeln aufzustellen. Er soll sich so verhalten, er soll jenes lassen, er soll dies fühlen.
Die Politik verkauft hier, laut Autor, eine sehr spezifische Konditionierung als Befreiungsschlag.
Um das greifbar zu machen, nutzt Wöll eine Analogie, die mir echt sofort im Gedächtnis geblieben ist.
Lass hören.
Er vergleicht diese Art der neuen Freiheit mit der Freiheit eines Vegetariers.
Oh, ja.
Der Vegetarier ist völlig frei. Er kann auf der ganzen Welt essen, was immer er möchte, mit der winzigen Ausnahme, dass es eben kein Fleisch sein darf.
Richtig.
Und der neue Mann ist in der Logik dieses Manifests auch komplett frei in seiner Entfaltung. Er darf alles sein, was er will, solange es zu 100% den Vorgaben des Papiers entspricht.
Es ist im Grunde ein rhetorischer Etikettenschwindel. Und wenn wir das mal in die generellen Mechaniken von politischer Kommunikation einordnen, dann sehen wir hier ein ganz klassisches Muster.
Welches Muster genau?
Naja, wer solche engmaschigen Leitbilder entwirft und sie als Freiheit verkaufen will, der braucht ein Hilfsmittel. Ein Hilfsmittel, um davon abzulenken, wie restriktiv das alles eigentlich ist.
Verstehe.
Und dieses Hilfsmittel ist das Feindbild, der Drache.
Den man bekämpfen muss, damit man nicht merkt, wie eng die eigene Rüstung sitzt.
Sehr gut ausgedrückt. Jede Ideologie, jedes Manifest braucht einen Bösewicht. Wöll formuliert das so treffend. Ohne Feind wirkt der Held so arbeitslos.
Das stimmt. Und er benennt ja auch ganz klar, wer dieser moderne Drache im grünen Manifest ist. Nämlich Andrew Tate.
Exakt.
Für alle, die den Namen vielleicht schon mal gehört haben, ihn aber nicht direkt zuordnen können, das ist dieser extrem polarisierende Influencer, der mit so einem hypermuskulösen, sehr materiellen und oft echt offen frauenfeindlichen Männlichkeitsbild Millionen von jungen Männern auf Social Media erreicht.
Schnelle Autos, Zigarren, Dominanz als Lebenszweck.
Genau das. Er ist quasi das fleischgewordene Gegenteil von allem, was in diesem Manifest gefordert wird.
Ja, und Wöll analysiert sehr scharf, warum die Verfasserinnen sich ausgerechnet an so einer Figur abarbeiten. Andrew Tate erfüllt nämlich eine essentielle politische Funktion.
Welche denn?
Er erspart das eigene Denken und das Argumentieren für die eigenen Positionen.
Wie meinst du das genau? Warum erspart ein Feindbild das Denken?
Weil negative Polarisierung viel einfacher funktioniert als positive Überzeugungsarbeit.
Ah, okay.
Tate ist als Figur so extrem, so unbestreitbar problematisch, dass er als perfekte Projektionsfläche dient. Wenn man ihn als das absolute Böse definiert, dann muss man die eigenen, vielleicht widersprüchlichen Regeln nicht mehr mühsam rechtfertigen.
Man ist einfach die gute Gegenseite.
Genau. Die Logik wird total simpel. Tate ist schlecht. Wir sind gegen Tate. Also ist alles, was wir fordern, automatisch gut.
Wow.
Wer unsere Regeln hinterfragt, der ist quasi sofort auf der Seite von Tate. Das ist ein kognitiver Kurzschluss, der die Debatte enorm vereinfacht und sämtliche Grautöne komplett eliminiert. Das Manifest liefert dann eigentlich nur noch die Schablone, wie man auf gar keinen Fall so wird wie dieser Influencer.
Das ist eigentlich eine ziemliche Bankrotterklärung, wenn man mal drüber nachdenkt.
Absolut.
Weil sich nur über das zu definieren, was man eben nicht ist, das erschafft ja noch lange keine tragfähige Identität.
Richtig.
Was uns direkt zur entscheidenden Auflösung dieses Essays bringt. Wöll verbringt ja echt viel Zeit damit, das Konstrukt als künstlich, widersprüchlich und feindbildgetrieben zu zerlegen. Aber er belässt es nicht bei der bloßen Zerstörung.
Nein, tut er nicht.
Er liefert einen Gegenentwurf. Und als ich den gelesen habe, dachte ich erst, Moment mal, das ist ja fast schon unverschämt simpel.
Das ist es auch. Er kehrt der gesamten akademischen Theorie den Rücken und taucht ab in die absolute Banalität des alltäglichen Lebens.
Ja.
Wörls Antwort auf die Frage, was Männlichkeit ausmachen sollte, kommt völlig ohne Fremdwörter aus. Er listet einfach banale Dinge auf. Anständig sein. Verlässlich sein.
Sein Wort halten.
Genau.
Für andere einstehen. Schwächeren helfen.
Kinder lieben. Arbeiten. Lachen. Und ganz wichtig, auch mal scheitern dürfen, um dann wieder aufzustehen.
Das hat mich extrem stark an ein Erlebnis erinnert.
Erzähl.
Stell dir vor, du kaufst dir ein neues Smart-Home-System für dein Wohnzimmer. Du bekommst ein 500 Seiten starkes Handbuch, du musst dir 3 Apps runterladen, Passwörter vergeben und irgendwelche Routinen programmieren, nur damit abends um 8 das Licht angeht.
Oh ja, ich kenne das.
Irgendwann bist du so frustriert von diesem komplexen Unsinn, dass du das ganze System einfach rausreißt, an die Wand gehst und einfach wieder den verdammten analogen Lichtschalter drückst.
Schöne Analogie.
Und genau das macht Wörl hier. Er fordert ein Leben ohne, wie er es nennt, pädagogischen Beipackzettel. Er will keine Umerziehungsprogramme. Aber da ist eine Sache in seinem Fazit, über die ich echt gestolpert bin.
Was denn?
Er schließt diesen ganzen Text mit dem Hinweis ab, dass diese Werte, also Anstand, Verlässlichkeit, Hilfsbereitschaft, dass die jahrhundertelang existiert haben. Und dann sagt er, sie taugten für Männer und Frauen gleichermaßen.
Mhm.
Da musste ich echt stutzen, weil wenn er hier Tugenden aufzählt, die für Frauen genauso gelten wie für Männer, löst er damit nicht sein eigenes Thema komplett auf?
Wie meinst du, Schott, dieses Essays? Dass du an dieser Stelle gestolpert bist, ist genau das, was der Autor beabsichtigt.
Echt jetzt?
Ja. Wörl verteidigt nämlich überhaupt keine spezifische Form von Männlichkeit.
Okay, wow.
Seine tiefste Kritik richtet sich nicht nur gegen den Inhalt des Manifests, sondern gegen die Grundannahme, dass wir überhaupt ein geschlechtsspezifisches Erziehungsprojekt brauchen.
Er sagt also im Grunde, das ganze Konzept, Männlichkeit gesondert definieren zu wollen, ist völliger Quatsch.
Richtig. Er wehrt sich gegen diese Kategorisierung des Menschen. Wenn wir uns universelle menschliche Tugenden ansehen, wie eben Anstand, Mitgefühl, das Halten von Versprechen, dann haben diese Eigenschaften doch kein Geschlecht.
Das stimmt, das sind keine exklusiven Männerskills.
Genau, und auch keine exklusiven Frauenskills. Indem Wörl aufzeigt, dass die Lösung für diese vermeintliche Krise der jungen Männer einfach darin besteht, ein anständiger Mensch zu sein, zieht er der gesamten identitätspolitischen Debatte sozusagen den Stecker.
Das ist clever.
Er sagt der Politik damit, hört auf, junge Männer als defekte Maschinen zu betrachten, für die ihr am Reißbrett ein neues Betriebssystem programmieren müsst.
Und das ist ja auch eine massive Ansage an die Gesellschaft generell. Ich meine, wenn man aufhört, Menschen permanent in Schablonen zu pressen, dann nimmt man doch wahnsinnig viel Druck aus dem Kessel.
Absolut. Und es beantwortet vielleicht auch die Frage vom Anfang, warum so viele junge Männer in die Arme von Radikalen flüchten.
Stimmt, der demografische Schock.
Wöll impliziert, dass sie das vielleicht tun, weil sie es einfach satt haben, als ständiges gesellschaftliches Projekt betrachtet zu werden, das korrigiert werden muss.
Verständlich.
Der Weg zurück zur politischen Mitte führt laut dieser Lesart eben nicht über neue, noch detailliertere Regelwerke, wie man zu fühlen und zu handeln hat.
Sondern?
Er führt über den Raum, den man jungen Menschen geben muss, um grundlegende menschliche Tugenden selbst zu erfahren, ohne den permanent erhobenen Zeigefinger eines Manifests.
Wahnsinn. Lass uns das große Ganze am Ende noch einmal zusammenziehen, denn wir haben hier wirklich viele Ebenen durchquert.
Das haben wir ja.
Auf der einen Seite sehen wir in dieser Analyse den politischen Versuch auf eine echte demografische Krise, also das Abwandern von Jungwählern, mit so einem Reißbrettentwurf zu reagieren. Die Politik schreibt ein Manifest, um der toxischen Präsenz von Influencern wie Andrew Tate ein konstruiertes Ideal entgegenzusetzen.
Genau. Und auf der anderen Seite steht die satirische und tiefgreifende Kritik von Wörl. Er legt halt schonungslos offen, wie solche Konstrukte an ihren eigenen Widersprüchen scheitern müssen.
Ja.
Wie sie Stärke fordern, aber eigentlich verbieten. Wie sie Freiheit versprechen, aber super enge Verhaltensregeln diktieren.
Und er zeigt, dass in dem Eifer, so ein makelloses Ideal zu formen, die allerwichtigste Komponente völlig ignoriert wird.
Nämlich die banale, fehlerhafte, aber echte Menschlichkeit.
Der Wald wächst eben, wie er wächst. Er lässt sich nicht mit dem Lineal begradigen. Und das führt uns auch schon fast an das Ende unserer heutigen Analyse. Das ist ein Text, der uns unterhält, der uns aber gleichzeitig zwingt, unsere eigenen Erwartungen an gesellschaftliche Rollen mal echt zu hinterfragen. Ganz unabhängig davon, aus welcher politischen Ecke diese Erwartungen gerade an uns herangetragen werden.
Und um genau diesen Gedanken weiterzutragen, möchte ich dir, der uns jetzt bis zum Schluss zugehört hat, noch eine letzte, vielleicht etwas provokante Überlegung mitgeben.
Sehr gerne.
Wenn wir historisch zurückblicken, dann versucht ja jede Generation aufs Neue, alte, als starr empfundene Geschlechterrollen aufzubrechen.
Klar.
Und sie durch scheinbar bessere, freiere Manifeste und Leitbilder zu ersetzen. Die Frage, die du für dich selbst in deinen Alltag mitnehmen kannst, lautet: Erschaffen wir durch diesen permanenten Neuentwurf von Leitbildern eigentlich wirklich neue Freiheiten für uns?
Mhm.
Oder tauschen wir am Ende des Tages nur die alten, rostigen Käfige gegen neue, modernere, hochglanzpolierte Käfige aus? Käfige voller widersprüchlicher Erwartungen, in die am Ende ohnehin kein lebendiger Mensch mehr hineinpasst.
Bauen wir Befreiung oder designen wir nur schickere Käfige? Das ist eine echt fundamentale Frage, die weit über diesen einen Essay hinaus nachhallt. Vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast, mit uns in diese tiefgründige Debatte abzutauchen.
Hat mir auch großen Spaß gemacht.
Wir hoffen, wir konnten dir ein paar neue Perspektiven aufzeigen. Denk selbst, bleib neugierig, pass auf dich auf und wir freuen uns, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist.